Ja, wenn ich mich auch hier rumsehe, dann freue ich mich doch sehr, dass wir so toll gemischt heute sind und älter, mittel, jung, alles gut vertreten und ich nur an Wunder wieder glauben darf, dass doch jedem vielleicht etwas mitgeht. Ja, vielleicht könnt ihr mit mir an Wunder glauben. Ich möchte auch gar nicht erst den Text lesen, sondern erst eine kleine Einleitung, bevor ich einen Hebräertext lese aus Kapitel 10 im Hebräerbrief. Alle guten Erfahrungen, die ich oft mache in den letzten 16 Jahren, haben mit 514 Meter Höhe zu tun. Da oben im Kohlberghaus ist eine Fundgrube von Lebenserfahrungen, dass mir manchmal der Atem wegbleibt. Hab neulich wieder so eine Erfahrung da oben gemacht, möchte ich uns erzählen. Wir kriegten Besuch von einem, ich weiß gar nicht, ob das ein Ehepaar war, jedenfalls, die wollten unsere Einrichtung anschauen, die gingen von einer Station zur anderen, kamen bei uns vorbei und bei uns im Raum ging es richtig zur Sache. Da hat eine Bewohnerin so richtig Blitz und Donner von sich gegeben und hat einen anderen wieder wehgetan und dann kamen die Gäste durch die Tür und guckten, oh, was ist denn hier für ein Feuerwerk? Und dann sagte eine Mitarbeiterin, über die so Blitz und Donner von sich gegeben hat, das ist eigentlich eine ganz Liebe. Und der Besuch, aha, ist mal eine ganz neue Nummer, wir gehen, schönen Dank, die sind dann weitergegangen. Ich habe mir gedacht, inzwischen durch meine Beobachtungsfilter, eigentlich ist der Mensch doch gar nicht so lieb von Kindheit an, da sind doch auch böse Strukturen in seinem Herzen. Wie kann denn einer sagen, wenn man ihr aufs Herz schaut, das ist eine ganz Liebe, da kann man ja vor Liebe zerschmelzen. Ja, ist es denn wirklich so? Habe ich mich gefragt, tun wir nicht ein bisschen mehr zergliedern, wenn wir schon auf einen Menschen schauen und auf sein Herz, dass wir wenigstens sagen, er ist so, aber auch ganz anders. Zumindest hat er zwei Gesichter, vielleicht sogar drei oder vier, wie bei uns im Kohlberghaus Leute manchmal fünf Gesichter haben und weiß gar nicht, wen man richtig vor sich hat, welches Gesicht. Ja, so habe ich also mich wirklich köstlich gefragt, so nach dieser Erfahrung, dieser Mensch, der so Blitz und Donner von sich gegeben hat, ist eigentlich eine ganz Liebe, okay. Wenn das denn so ist, dann habe ich weiter überlegt und kam zu dem Ergebnis, das kann ja nur gemeint sein, wenn einer die Person so gut kennt, dass er ihr aufs Herz schauen kann und sagt, da habe ich etwas entdeckt in dieser Person, das leuchtet. Die meint von ihrem eigentlichen Wollen, sie meint es gut, sie meint so im eigentlichen, in ihrer Sehnsucht ihres Herzens, meint es wirklich gut und ist eine ganz Liebe. Das ist mein Ergebnis. Dann habe ich weiter gefragt und jetzt kommen so meine Fragen, die ich dann vom Kohlberg mit nach Hause nehme. Warum hast du heute das so erlebt? Was machst du da draus? Ich habe mich gefragt, ob wir Gott auch so ins Herz schauen können, wie bei einem Menschen. Ob sich Gott ins Herz schauen lässt und ob wir da eine Seite und noch eine Seite und vielleicht noch eine dritte Seite kennen, wie ist das denn? Ich habe mich gefragt, wenn ich aufs Herz Gottes schauen könnte und entdecke da sowas ganz Wertvolles, würde ich dann mit ihm mich verbinden wollen, mein Herz ihm geben. Und dann habe ich mir noch die Frage gestellt, ja, okay, falls da ein Vorhang jetzt davor ist, dass ich nicht so schnell weder bei einem Menschen aufs Herz gucken kann, oder ich kann auch nicht bei Gott so schnell aufs Herz schauen, ich bin dazu nicht so in der Lage, wollte ich denn bei ihm noch dranbleiben, überhaupt bei Gott bleiben? Wollte ich das denn? Diese Fragen habe ich mir gestellt. Ihr seht, von einem Menschen angefangen, dann kam ich wieder über Gott. Und jetzt will ich diese Fragen mitnehmen in einen Bibeltext im Hebräerbrief. Da ist von einem Vorhang geredet, der ist dann wieder geöffnet und dann kann man viel sehen. Hebräer 10, Abvers 19. Weil Jesus sein Blut geopfert hat, liebe Brüder, haben wir freien Zutritt zum Heiligtum. Er hat uns durch den Vorhang einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Der Vorhang ist sein sterblicher Leib. Wir haben einen obersten Priester, der dem ganzen Hause Gottes vorsteht. Darum wollen wir uns Gott mit offenem Herzen und festem Vertrauen nähern. Denn unser Gewissen ist von aller Schuld gereinigt und unser Körper mit reinem Wasser gewaschen worden. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Wir wollen nicht schwanken, denn Gott, der die Zusage gegeben hat, steht zu seinem Wort. Einer soll sich um den anderen kümmern und ihn zu Liebe und zu Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, die Gemeindeversammlung fern zu bleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr müsst ihr einander Mut machen. Ihr seht doch, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Ich habe festgestellt, hier kann man in diesem Text Gott ins Herz schauen. Hier kann man, wenn man ihm ins Herz schaut und ihn erkennt, sagen, Gott ist Liebe. Er meint es wirklich gut von ganzem Herzen. Er sehnt sich ganz nach Liebe und möchte das uns eigentlich weitergeben durch alle Menschen und durch alle Völker hindurch. Gott ist in seinem Herzen Liebe und er ist die Verkörperung dieser Liebe in Jesus Christus und zeigt sein wahres Gesicht ganz offensichtlich allen Menschen in seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn wir ihm ins Herz schauen, wenn wir solch einen Blick jetzt machen, in einer Begegnung mit Gott, dann entdecken wir, da ist etwas, mit dem möchte ich mich jetzt verbinden. Und weil es so wertvoll ist, mit ihm mich zu verbinden, möchte ich doch auch dranbleiben an dieser Beziehung, so lange wie möglich dranbleiben, damit ich aus dieser Beziehung Nutzen und Leben beziehen kann. Das ist so ein erster wichtiger Hauptteil, den ich gerne weitergeben möchte. Wenn wir einen geöffneten Vorhang jetzt haben zu dem Herzen Gottes, wenn wir Durchblick haben zu dem Herzen Gottes, dann ist das ein unwahrscheinlich großes Geschenk für uns Menschen. Warum ist das so wichtig? Ich möchte in diesen Ausführungen mal einen Unterschied jetzt deutlich machen vom Alten Testament des Tempels zum Neuen Testament. In diesem Unterschied werden wir erkennen, warum jetzt der geöffnete Vorhang so wichtig ist. Zunächst im Alten Testament spricht hier der Text von der alten Stiftshütte. Was ist denn diese alte Stiftshütte? Grundlage des Tempels im Alten Bund. Und diese Stiftshütte war jetzt nicht so wegen ihrer Größe so bekannt, aber wegen ihrer Bedeutung im Alten Testament für das Volk Israel. Zunächst gab es dort die Vorhöfe für diese Stiftshütte, da haben sich da im inneren Bereich mehr die Männer versammelt, im etwas äußeren waren die Frauen noch getrennt von den Männern, also im Vorhofbereich. Dann ging man einen Schritt weiter in den heiligen Raum, man kam somit dem Zentrum näher, vom Vorhof ins Heilige und von diesem heiligen Raum, der relativ groß war, dort in diesem Bereich dienten die Priester und brachten die Opfergaben da und brachten die Opfer vor Gott. Und dann war der Vorhang da, der das Allerheiligste abtrennte von dem Heiligen und von den Vorhöfen. Dieser Vorhang war eigentlich für die Trennung da zum Allerheiligsten. Was war denn jetzt dieses besondere Allerheiligste? Es war an für sich ein kleiner Raum, der abgetrennt war von allen anderen. Aber in diesem kleinen Raum befand sich das Herz Gottes, die Mitte Gottes unter seinem Volk. Hier im Allerheiligsten war das Entscheidende, denn Gott hat versprochen, hier an diesen Ort sich zu binden und seine ganze Nähe und seine ganze Gegenwart diesem Volk hier zuzusagen. Ich bin da. Ich bin für euch da. Hier in der Mitte dieser Stiftshütte, in dem Allerheiligsten. Gott bindet sich also an einen Ort im Allerheiligsten in dieser Welt. Was für Einrichtungsgegenstände, was für Möbel waren da? Möbel ist leicht untertrieben. denn diese Einrichtungsgegenstände, die es dort gab, waren von zentraler Bedeutung. Sie waren von symbolischer Bedeutung für den ganzen Beziehungsverkehr Gottes mit den Menschen. Sie waren die Verkehrsregeln. Sie waren in der Zentrale. Dort gab es zum Beispiel die Bundeslade. Das war das Gesetz Gottes, das Mose einmal empfangen hat für das ganze Volk. Und immer wieder zog damals die Bundeslade mit dem Volk durch die Wüste ins verheißene Land. Und immer wieder waren die Gesetze Gottes der Maßstab zum Leben und wie das Leben gelingen kann für das Volk. Die Bundeslade, die Gesetze Gottes. Dann über der Bundeslade gab es den Gnadenstuhl, den Gnadenthron. Ich habe mich gefragt, warum direkt da drüber? Es hat den Anschein, als will Gott direkt auf den Gnadenthron sich draufsetzen und wenn er darauf sitzt, sich über dieser Bundeslade wacht und thront. Dass kein Abstrich gemacht wird von der Bundeslade, von den Gesetzen, dass alles, was da drin in den Gesetzen steht, von ihm überwacht wird, kontrolliert wird und dass alles Leben von uns Menschen nach diesen Gesetzen bemessen wird. Und darüber wacht Gott auf dem Gnadenthron und wieder wird dieser Thron eingerahmt von zwei Cherubim, links und rechts neben dem Gnadenthron. Diese zwei Cherubim standen für die Heiligkeit Gottes. Also das Gesetz, die Bundeslade ist heilig, der darauf sitzende Gott selbst ist heilig im Kern seines Wesens. Und die Cherubim, die schauten mit beiden Blicken noch auf den Thron der Gnade, noch direkt darauf, zeigten, Gott ist heilig hier anwesend im Allerheiligsten der Stiftshütte. Und das Ganze zentriert sich mit den Blicken auf die Gnade Gottes, auf die ganze, auf den Mittelpunkt, dass Gott lieb und gnädig ist zu den Menschen, zu seinem Volk. Damit haben wir einen Einblick in eine Zentralstelle des Alten Testamentes. Und an dieser Zentralstelle im Allerheiligsten können wir den Herzschlag Gottes für sein Volk in der damaligen Zeit erkennen. Und das war ein ganz sensibler Ort. Das war nicht so, dass jetzt in diesem Heiligen, Allerheiligsten immer der Vorhang und sehr häufig geöffnet werden durfte. Nein, ganz und gar nicht. Nach wie vor trennte der Vorhang Gott in seiner Heiligkeit ab von dem sündhaften Volk. Nach wie vor war dieser Vorhang auch Zeichen von Sünde und Heiligkeit. Das passt nicht zusammen. Gott will deutlich machen, ich bin abgesondert, heilig, ich bin im Allerheiligsten ganz sonderlich und von euch abgetrennt. Aber es gab einmal einen Tag der Gnade, einen Versöhnungstag im Volke Israel, dann durfte der hohe Priester den Vorhang jetzt auftun und durfte hineingehen ins Allerheiligsten, die Opfer darbringen, die Gott wollte und durfte, wenn er wieder rauskommt, dem Volke zusagen, die Gnade Gottes für alle Sünden, die ihr getan habt. Also die Stiftshütte ist die Zentralstelle des alten Bundes. Sie symbolisiert durch den Vorhang, dass Gott von der Sünde des Menschen abgesondert ist. Das passt wesentlich nicht zusammen. Und es gibt nur eine Chance, indem der Priester Opfer bringt des Volkes. Sie brachten Räucherwerk, sie brachten auch Blutopfer da durch Tiere. Nur wenn der Priester einmal dieses Allerheiligste betrat im Jahr, gab es Zuspruch der Gnade und Vergebung. Aber im Wesen bleibt Gott lieb und gnädig. Die Liebe Gottes, der Herzschlag Gottes bleibt liebevoll und gnädig zu seinem Volk. Und das ist die durchgehende Linie jetzt zum Neuen Testament. Im Neuen Testament gibt es auch einen Tempel, nämlich ein geistiges Haus. Und das wird hier angekündigt, dass der Schreiber des Hebräerbriefes sagen will, in Jesus Christus hat jetzt Gott den Vorhang ganz aufgetan. Nicht nur einmal im Jahr, ein Versöhnungstag, sondern 365 Tage lang ist der Vorhang permanent geöffnet, der Zugang zu Gott ist frei. Jeder kann Zutritt jetzt bekommen, so er will, hinein ins Allerheiligste zu gehen. Wir merken, dass hier etwas jetzt dahinter steckt, was Jesus getan hat. Und hier ist der eigentliche Hintergrund der ganzen biblischen Heilsgeschichte, dass Jesus selber verbürgt hat sich als Opfer für alle Menschen. Er hat durch seinen Tod Gnade erwirkt vor Gott. Und seitdem ist er selbst der Vorhang, der sich seitdem radikal geöffnet hat und er bleibt für immer geöffnet. Für immer, alle Zeit geöffnet und schließt sich nicht ein einziges Mal mehr. Ich finde es ganz wichtig, dass wir heute, in der heutigen Zeit, so ein Gespür bekommen für die Radikalität im alten Bund. Gott ist, irgendwo hat er sein Gesetz gegeben, er hat seine Heiligkeit. Das sind unverrückbare Wesenszüge Gottes in der heutigen Zeit genauso und morgen ebenso. Dass wir etwas von der Radikalität Gottes spüren. Gott ist mit Sünde, mit Menschen, wie wir sind, erstmal gar nicht zu vereinbaren. Da muss das erstmal ein Kontakt hergestellt werden, das muss vermittelt werden, der Kontakt, damit wir Gnade und Liebe spüren dürfen. Und das dürfen wir heute durch Jesus. Das Neue Testament hier und überhaupt zum Beispiel im Johannesevangelium ist eine Einladung Jesu Christi an uns alle, uns durch Jesus mit auf den Weg nehmen zu lassen in die Liebe Gottes und in seine Wahrheit. Johannes sagt es ja in Kapitel 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott außer durch mich. Im Timotheus heißt die Einladung Gottes an uns Menschen ähnlich, ein bisschen anders der Schwerpunkt. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis dieser Wahrheit finden. Also Lebenshilfe ist hier angesagt, echte Lebenshilfe pur. Und die besteht darin, dass wenn ein Mensch, der vorn geöffnet ist, er Durchblick hat zu Jesus und über Jesus zu Gott finden kann. Ich sage es mal ein bisschen anders. Vielleicht merken wir bei uns selber, wenn wir bewusst das Herz Gottes erkennen, dann begegnet uns dort die Agape Gottes, die Liebe Gottes persönlich. Wer Gott wirklich entdeckt, entdeckt die Liebe, auf die er ein Leben lang gewartet hat. Hier wird alle Sehnsucht gestillt. Hier spürt man etwas von der Anziehung Gottes. Hier spürt man seinen Ruf ganz deutlich. Und wenn man das spürt, bei einem Menschen ist das ja schon spannend und sehr liebevoll und reizvoll, so ist es erst recht bei Gott, wenn man seinen Herzschlag spürt und sein wahres Gesicht sieht, dann weiß man, wer vor einem steht und dann möchte man sich mit ihm verbinden und möchte bei ihm dranbleiben, so gut wie es geht, so lange wie es möglich ist. Welche ihn aufnahmen, sagt Johannes 1, Vers 14, welche ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ich sagte schon, wir haben im Neuen Testament und wir haben als neues testamentliche Gemeinde ein besonderes Vorrecht. Das steht in Epheser 2, Vers 19 bis 22, lese ich mal vor. Ihr seid in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden, der Schlussstein aber ist Jesus Christus. Er hält das ganze Gebäude zusammen und durch ihn wächst es zu einem heiligen Tempel, der ganz und gar von ihm, dem Herrn, bestimmt ist. Durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr in diesem Tempel eingefügt, der sich durch den Geist Gottes ausbaut. Da haben wir die neustestamentliche Beschreibung unserer Gemeinde heute und auch unseres persönlichen Lebens. Wir haben so ein Vorrecht. Zum Beispiel, was passiert, wenn einer sich so in seinem Gewissen sehr bedrängt fühlt? Er hat was gemacht oder was fantasiert. Das ist so schräg und das drückt und das schafft ein starkes Schuldbewusstsein, dann entsteht doch die Frage im alten Bund bei einem solchen Menschen damals, wann ist wieder der Priester zugange, dass ich ein Opfer zu ihm bringe und er es in Rauch auflöst vor Gott und wann erwirkt er mir dadurch Vergebung? Heute? Ist es denn wirklich so? Oder muss ich warten auf den Tag der Versöhnung einmal, bis der kommt, ist noch lange Zeit und wenn er kommt, dann bringe ich wieder ein Opfer da und dann geht es ja ins Allerheiligste und dann, ja, dann ist wohl der Tag der Vergebung für das, was ich vor einem halben Jahr gedacht und wirklich getan habe. Ich habe es ein bisschen karikiert, aber ich nehme auch nichts davon zurück. Heute brauchen wir nicht lange warten, bis wir zu Gott selber gehen können, bis wir zu Jesus mit unserem Schuldgewissen gehen können und wann immer ich es will und wann immer wir es brauchen, ob es am Tag ist oder mitten in der Nacht, das spielt gar keine Rolle. Zu jeder Zeit, sagt mir die Schrift, kann ich mit dem, was ich bin, zu Gott mit meinen Lasten gehen und er nimmt sie mir sofort ab und er tilgt mir die Schuld aus, als wäre sie nicht gewesen. Es sei denn, das ist noch was zu klären oder in Ordnung zu bringen, das darf man auch noch tun. Ja, das ist dieses Vorrecht, das wir heute haben. Wir brauchen keine priesterliche Vermittlung, um dann einmal an dem Tag, an dem Termin bei Gott versöhnt zu werden. Ich kann jetzt auf der Stelle mich in den Tempel Gottes hinein denken und mit meinem Herzen mit Gott in Verbindung treten. So wunderbar ist dieses Leben in Christus, in dem Heiligen Geist. Wir haben einen Tempel heute, einen Tempel nach dem Geiste nach. Und das ist das Evangelium, das immer wieder zu allen Zeiten, und dieses Evangelium ist ein Ruf in diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus hinein. Es ist auch uns heute diese Einladung und ich frage mich, warum ist sie denn so wichtig? Sind wir nicht auch denn schon Christen? Brauche ich denn neu eine Einladung? Ich kenne doch Gott. Kann sich ja mancher fragen. Ich kann von meiner Seite aus sagen, ich bin auch ein starker Erdenmensch. Ich weiß, ich bin vergesslich, ich weiß, ich bin schwach, ich weiß, ich werde angefochten, ich weiß, ich bin selbstsüchtig, ich weiß, ich werde verführt und kann auch sehr undankbar sein. Ich bin ein Erdenmensch. Und als Erdenmensch habe ich ein Bedürfnis und das muss ich kennen. Ich muss auch meine Sehnsucht kennen und damit kenne ich mein Urbedürfnis dem Geiste nach, nämlich wieder neu die Beziehung mit Jesus Christus zu wollen. Wenn nicht, dann geht mir der Vorhang zu. Und jetzt wird spannend. Ich habe erkannt in meinem Christsein, das sage ich jetzt persönlich, es gibt einen Schließmechanismus des Vorhangs. Der ist nicht automatisch der Schließmechanismus, sondern dieser Vorhang will immer wieder mal zugehen, mal ist er vielleicht sogar nur halb zu, mal geht er ganz zu, je nachdem abhängig von dem, was im Vordergrund meines Lebens geschieht, im Alltag. Ich finde, dass das, was ich im Alltag am Montag meiner Woche lebe, dass das mit ausschlaggebend ist, wie der Vorhang persönlich empfunden dann wieder auch zugeht. Ich weiß nicht, ob ihr das sofort mit mir teilt. Ich will mal zwei Seiten hier beschreiben, die mir wichtig sind. Wie diese Frau, von der ich am Anfang erzählte, ein verfluchendes Schreien vor dem Vorhang ihres Herzens zeigte. Äußerlich hat man sie wahrgenommen als laut und feuerwerkartig. Aber hinter dem Vorhang ihres Herzens, im eigentlichen Hintergrund, war sie liebevoll und sehnte sich nach Liebe. In dieser ähnlichen Weise meine ich das auch von mir. Ich kenne ein Alltagsleben als Christ. Da tut sich von meiner Seite aus, von meinem Lebensstil her, manchmal der Vorhang schließen. Trage ich selbst dazu bei, indem ich gar nicht mehr höre auf Gottes Wort, gar nicht mehr in die Gemeinschaft gehe, was ich 3 Wochen Urlaub in der Selbstbespiegelung mache, in der eigenen Nadelpolitik, reicht mir. Und ich weiß genau, irgendwann wird sich mitten in meinem Urlaub dieser Vorhang so langsam schließen. Meinem Gefühl nach, meinem äußeren Anschein nach, von meiner Seite tut sich sowas ereignen. Der Vorhang schließt sich. Ich will damit sagen, dass Christsein auch Gefühlsleben ist und nicht nur ein himmlisches Etwas, eine Sachlichkeit. Ja? Wir leben ja als Erdenmenschen, aber wollen auch emotional offen sein und Gott wirken lassen durch uns und durch uns und hindurch. Und das hat was auch mit Gefühl und Herz zu tun, das will ich sagen. Aber während ich so spüre, der Vorhang will sich da schließen, darf ich doch eins wissen. Der eigentliche Hintergrund heißt, der Vorhang ist geöffnet für dich. Er scheint nur so, von meiner Seite aus gesehen, als täte sich der Vorhang zu, als würde ich mich von Gott abnabeln. In Wirklichkeit hat er sich doch mit mir ganz verbunden und Christus ist in mir, nur ich kann es anscheinend nicht mehr so nehmen, weil ich im Alltag so mitgerissen bin. Ja? Dass wir das vielleicht unterscheiden, von unserer persönlichen, subjektiven Seite aus scheint sich dieser Vorhang im Glauben oft zu schließen, aber objektiv, von Gott aus betrachtet, ist dieser Vorhang ein für alle Mal geöffnet. Du bist mein, ich habe dich erlöst, du bist ein Kind Gottes. Wer von uns mit einstimmt und sagt, hey, ich kenne eine liebevolle Beziehung, ich kenne eine herzliche, liebevolle Beziehung, der weiß, was er sagt und er weiß, was er hat. Denn durch eine herzliche, liebevolle Verbundenheit zum anderen wissen wir, das ist der Herzschlag einer ganzen Beziehung. Das macht es aus. Darin steht alles und darin fällt alles. An der herzlichen Verbundenheit zueinander. Und von dieser Beziehung aus hat man sie nicht ein für alle Mal in der Tasche. Es könnte ja der Vorhang auch sich mal wieder schließen durch irgendwie Alltagsquerelen, die da kommen. Der Vorhang könnte sich schließen. Diese Beziehung werden wir pflegen. Diese Beziehung, ja, ich sag's mal ein bisschen seltsam, da werden wir vertrauensbildende Maßnahmen einleiten, damit wir das möglichst erhalten, was wir haben. Also wenn wir schon so liebevoll auf das Herz eines anderen schauen, die und die, der ist eine ganz Liebe oder Lieber, dann möchten wir uns ja mit ihm verbinden und dann möchten wir so dranbleiben. Dranbleiben und nicht abhängen wollen. Und deswegen wollte ich zuletzt nochmal sagen, ab Vers 22 werden uns auch solche Beziehungspflegeangebote gemacht, weil diese Beziehung zu Jesus so abnabeln könnte, von unserer Seite aus. Ja? Deswegen sagt der Hebräerbrief hier in Vers, ach, ich muss auswendig sagen, ich habe es jetzt verblättert, hier heißt es so schön, weil Christus uns den Vorhang geöffnet hat, in Vers 22, darum bleibt mit offenen Herzen euch annähernd immer wieder zu Gott dran. So habe ich es mal übersetzt. Weil Gott so gut ist und wir in einer Gefahr stehen, deswegen kommt wieder zu ihm hin und nähert euch ihm und pflegt diese Beziehung. Also wir merken, Beziehungspflege, das ist ganz wichtig und dass wir uns selber wieder nähern, dass wir zu Gott vortreten, sein Wort wieder angehen und lesen, in die Gemeinschaft wieder gehen. Und der Text sagt ja auch, es haben wohl etliche diese Gemeindeversammlung damals verlassen, aus mancherlei Gründen. Aber Gottes Wort macht Mut zur Gemeinschaft und auch zum gemeinsamen Lesen seines Wortes. Warum denn? Damit wir das pflegen, damit wir Gott wieder erkennen, er ist da. Der Vorhang ist doch geöffnet. Beziehungspflege, auch deshalb, indem wir uns reinigen lassen. Ich sagte, wir brauchen ja nicht jetzt mit unseren Opfern nach vorne kommen, wie im Alten Bund. Wir haben ja ein Vorrecht heutzutage, aber wir müssen wohl darauf achten, dass wir unsere Sünden, die wir noch tun, im Alltag auch zu ihm bringen. Im Gebet ihm abgeben, uns Zuspruch der Vergebung zusprechen lassen. Beziehungspflege, indem wir auch an der Hoffnung festhalten. Gerade wenn wir in Problemen stecken und in Krisenzeiten, da geht ja bei uns meistens der Vorhang zu. Des gefühlsmäßigen Lebens und manchmal auch so des Denkens. Ja? Das eine bedingt oft das andere. Der Vorhang will uns auch da wieder zugehen, uns die Hoffnung rauben. Haltet fest miteinander, heißt es wieder, an dieser Hoffnung. Beziehungspflege üben. Beziehungspflege auch, indem wir die Zusage Gottes, seine Verheißung an unser Herz wieder wirken lassen. Lasst die Zusage an euer Herz wieder heran. Was er verspricht, das hält er. Er hat dafür garantiert. Beziehungspflege, indem wir uns in Liebe, in Taten der Liebe gegenseitig Mut machen. Wie sagte einer, Liebe braucht kein Sparkonto. Fand ich richtig cool. Ein Liebeszeichen stehen, ermutigen. Beziehungspflege deshalb, indem man gemeinsam auch zuletzt auf den Tag des Herrn wartet. Damit endet dieser Text mit dem Ausblick auf den Tag des Herrn, er kommt wieder. Und das ist ja auch unsere Grundverheißung, dass uns jetzt schon der Vorhang geöffnet ist und einmal vollkommen dieser Vorhang aufgetan sein wird, wenn wir Christus direkt und unmittelbar erkennen in der neuen Berufung. Also wir merken, dass wir so viel geschenkt bekommen haben, dass wir diese Beziehung zu Christus noch pflegen dürfen. Und in dieser Pflege auch nicht sparsam, sondern gezielt da dran gehen. Wir dürfen das im Alltag tun. Wir dürfen das in unserem Leben praktizieren und anwenden, dass wir Christus so häufig wie möglich erleben und an ihm dranbleiben. Ich habe so zum Schluss, ich wollte eigentlich sagen, ich möchte euch gerne mitteilen, warum mir wichtig ist, so an Jesus dran zu bleiben. Dieses Bleiben in Christus, weil ich damit immer so im Auf und Ab stehe. Und ich wollte, wenn ich euch das mitteile, gerne erfahren, ob es denn euch auch wohl so geht. Ich wollte gerne die Entdeckung machen, dass wir mal einander sagen, hey, mir geht's wie dir und mir geht's wie dir. Dieses Dranbleiben, das ist eigentlich, was so schwer fällt und mir geht manchmal der Vorhang zu. Bei dir auch? Ja. Danke. Und dafür habe ich jetzt Bruder Lorenz dabei. Ihr seht ja, wenn ich schon mal was gut finde, von dem ich angetan bin und berührt, dann ist es hier wieder. Und diese Gedanken sollen nur uns Mut machen, das Dranbleiben, der Vorhang ist wirklich geöffnet. Und wir dürfen die Gegenwart Jesu so häufig wie möglich genießen und dafür auch ihn zulassen. Ja? Davon schreibt er zuletzt. Kennen Sie die höchste Lebensform, die wir erfahren können? Kein anderes Leben in der ganzen Welt ist so köstlich und beglückend wie ein Leben in der ständigen Gegenwart Gottes. Ständige Gegenwart Gottes. Ich dachte, der Mann, der ist ja schon im Himmel. Nee, war aber nicht, der hat hier noch auf Erden gelebt. Ja? Der hat noch ein paar Jahre gehabt. Dann sagt er, wäre ich ein Prediger, würde ich vor allem die Übung predigen, in der Gegenwart Christi zu bleiben. Hätte ich ihr Gehör, würde ich der ganzen Welt raten, seine Gegenwart zu suchen. Für so notwendig und für so einfach halte ich es. Oh, würden wir nur wissen, wie sehr wir Gottes Gegenwart brauchen. Können wir nur sehen, wie sehr wir in allem die Hilfe des Herrn nötig haben. Wenn wir nur erkennen könnten, wie hilflos wir ohne ihn sind, würden wir ihn nie aus den Augen verlieren, nicht einmal für einen einzigen Augenblick.